Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.
Willkommen zum Elbphilharmonie Talk. Am Mikrofon ist Thomas Schulz. Ich arbeite in der Elbphilharmonie. Heute ist mein Gast Thomas Hengelbrock. In Hamburg wahrlich ein sehr bekannter, sehr eingeführter Name. Zum einen durch seine Tätigkeit als Chefdirigent des NDR Elbphilharmonieorchesters zwischen 2011 und 2018. Vor allen Dingen aber auch gerade für Freunde der alten Musik und der historisch informierten Aufführungspraxis durch seine Arbeit mit dem Balthasar Neumann Chor und dem Balthasar Neumann Ensemble. Beide Formationen haben mit ihm gemeinsam eine Residenz in Hamburg seit dem vergangenen Jahr, also der vergangenen Spielzeit. Und er kommt nun zurück mit dem Balthasar Neumann Ensemble am 5. Oktober, um die zweite Serie dieser Residenz zu eröffnen. Und er tut dies mit einem reinen Mozart-Programm. Da gibt es Arien und ein Duett aus den beiden Da Ponte-Opern Le Nozze di Figaro und Così fan tutte mit den Solisten Katharina Conradi, einer Sopranistin, die in Hamburg vielfach auch schon aufgetreten ist. Und mit Jonathan Abernathy, einem Tenor aus Neuseeland. Dieses Vokalprogramm wird, das ist ein bisschen typisch für Thomas Hengelbrock, gerahmt von zwei Instrumentalwerken, nämlich der ersten und der letzten Sinfonie von Mozart. Und das ist ja doch ein sehr sinnfälliges und irgendwie schön ausgedachtes Programm, wie so oft bei Ihnen, Herr Hengelbrock. Was hat es nun speziell mit dieser Auswahl auf sich?
Es gibt ja zwischen der ersten und der letzten Sinfonie von Mozart sozusagen eine doch fast geheimnisvolle Verbindung. Im langsamen Satz seiner ersten Sinfonie, die er mit 8 Jahren geschrieben hat, taucht bereits das Thema auf, was Mozart dann als Finalthema für die große Fuge des letzten Satzes verwendet hat. Also da gibt es eine, ja, fast magische Verbindung. Und darum wollte ich das gerne im Konzert mal kombinieren. Und das ist ein sehr schöner Rahmen für 3 Arien, beziehungsweise 2 Arien und ein Duett, die, glaube ich, zum schönsten gehören, was je so zum Thema Liebe in Musik geschrieben worden sind.
Wie schön. Glauben Sie, dass der Mozart das irgendwie präkognitiv bewusst gemacht hat bei den Sinfonien, dass er da nochmal ganz auf den Anfang seiner Sinfonie als 8-Jähriger zurückgegriffen hat? Oder ist das vielleicht einfach organisch passiert? Was denken Sie?
Ich glaube, das hat er sehr bewusst gemacht, erstaunlicherweise, denn dieses Thema, was da plötzlich in den Hörnern im langsamen Satz auftaucht, das begleitet Mozart sein Leben lang, aber hauptsächlich in der Kirchenmusik. Da wird es sozusagen mit den Worten Credo, Credo unterlegt, taucht also in verschiedenen Kirchenmusikstücken aus, immer wieder auch dann plötzlich in Streichquartetten, also das durchzieht praktisch sein ganzes Oeuvre, und ich glaube, das ist kein Zufall, dass das dann auch den krönenden Abschluss der 41. Sinfonie bildet.
Mhm. Sie haben ja von Mozart 2 Opern aufgenommen, eine auch selbst inszeniert, aber noch keine einzige Sinfonie aufgenommen, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht habe ich es übersehen, aber ich glaube, da ist noch nichts passiert. Stimmt das?
Das ist richtig. Also ich habe jetzt, was die Aufnahmen angeht, natürlich auch mehr den Schwerpunkt, dass wir Werke, ich sage mal, vokalbasierte Werke aufnehmen und dann sinnvoll Instrumentalwerke dazu kombinieren, wie das jetzt bei unserer letzten CD der Fall war. Aber ja, es spricht nichts dagegen, auch mal ein paar Mozart-Sinfonien aufzunehmen. Ich möchte nur da auch natürlich nicht den Markt noch mal mit irgendetwas sozusagen zumüllen, was es vielleicht schon in fast zu großer Fülle gibt. Also ich finde, man muss dann auch wirklich zu diesen Stücken was ganz, ganz Prägnantes und was ganz Neues zu erzählen haben.
Ja, zudem ja der Markt selbst auch nicht gerade der lebendigste und umsatzträchtigste mehr ist, wenn man sich vor Augen hält, wie die Tonträgerindustrie doch ziemlich in die Grütze gegangen ist in den letzten 10, 15 Jahren.
Das ist richtig, aber ich finde das jetzt auch nicht so tragisch. Ich finde die Kunst und die Kultur lebt vom ständigen Wechsel schon. Richard Wagner sagte immer wieder, er schafft Neues, Kinder. Und ich finde, wir müssen Neues schaffen. Und gerade jetzt ist natürlich auch ein Punkt gekommen, wo sich alle Leute überlegen müssen, die in der Kultur arbeiten. Was wollen wir bewahren? Was war wirklich gut? Und was müssen wir vielleicht auch verändern? Und dazu gehört ganz sicher auch sozusagen bestimmte Verkaufs- und Werbepraktiken der Tonträgerindustrie.
Ja, oder eben der Tonträger an sich, der ja in der Form immer weniger Relevanz besitzt, also das Physische. Ne? Vielleicht müsste man es auf Vinyl rausbringen, dann würde es wieder ein bisschen mehr Hip-Faktor haben. Glauben Sie, dass der Mozart gerade in diesen Zeiten irgendwie von einer besonderen Heilsamkeit für uns sein kann?
Ich glaube, was jetzt heilend ist oder tröstlich ist, einfach zu wissen, wie viele Komponisten ihre Meisterwerke, die wir heute gutieren und die manchmal einfach auch ein wenig zu sehr einfach als ornamentales Beiwerk in einer vorgeblich friedlichen Zeit irgendwie genossen werden, wie viele von diesen Werken eigentlich in Kriegszeiten geschrieben worden sind. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass wir in den letzten 80 Jahren hier in Europa, ausgenommen den Jugoslawienkrieg, einfach keinen Krieg hatten. Aber das war die totale Ausnahme. Als Beethoven seine großen Sinfonien geschrieben hat, seine großen Werke, da tobten die napoleonischen Kriege in Europa. Da gab es die Völkerschlachten in Schlachten, da wo 200.000 junge Männer abgeschlachtet worden sind. Beethoven selber ist vor dem heranrückenden, heranziehenden Kanonendonner der napoleonischen Truppen in den Keller seines Hauses geflohen. Also die Angst hat die Menschen ständig umgeben, die Unsicherheit, die Angst vor den großen Epidemien. Und wenn Sie denken, die großen Werke von Heinrich Schütz, die er geschrieben hat während des Dreißigjährigen Krieges, da wo 35% der europäischen Bevölkerung das Leben gelassen hat. Also ich glaube, dass die großen Künstler ihre Werke immer unter großer Bedrohung auch geschrieben haben. Und das kann uns heute natürlich auch Trost und Ansporn sein, diese Zeit und diese Bedrohung zwar ernst zu nehmen, aber trotzdem irgendwie sinnvoll und reichhaltig unser Leben weiter zu gestalten.
Wenn wir es jetzt mal von der reinen Kriegsbedrohung ein bisschen weiter abstrahieren, dann kann man ja auch sagen, das sind einfach wirklich existenzielle Äußerungen, diese Kompositionen. Und dann geht es vielleicht dann darum, Sie machen das als Interpret mit Ihren Orchestern und mit Ihrem Chor, dass man das auch so aufführt, als wenn es möglicherweise das letzte Mal wäre.
Ich glaube, dass die Balthasar Neumann Ensembles, der Chor und das Ensemble einfach aufgrund ihrer Freelance-Struktur da eine ganz andere Herangehensweise haben, als das vielleicht Ensembles haben, Chöre, Orchester, die fest angestellt sind, die sich sozusagen keine Sorgen um ihr wirtschaftliches Wohlergeben machen müssen. Wir leben seit vielen Jahren, also wir leben eigentlich seit der Gründung der Ensembles vor 29 Jahren sozusagen von der Hand in den Mund. Wir haben kaum öffentliche Zuschüsse. Wir leben davon, dass wir gut und leidenschaftlich und mit Hingabe Musik machen und überall auf der ganzen Welt eingeladen werden und dann auch wieder eingeladen werden. Und für uns ist es natürlich eine ganz schwierige Situation jetzt, wo alle Konzerte weggebrochen sind. Aber Ansporn und Trost ist auch in dieser Zeit, dass wirklich alle Veranstalter ausnahmslos die jetzt vor uns liegende Saison, also die Konzerte in der vor uns liegenden Saison jetzt durchführen wollen und sagen, Balthasar Neumann Chor Ensemble, wenn wir ein Konzert in unserer Reihe retten wollen, dann ist das euer Konzert.
Ja, das ist natürlich super. Sie klingen so, als wenn das eigentlich völlig ungebrochen immer Ihre Mentalität gewesen wäre. Nun hat es ja doch auch ein paar Jahre gegeben, wo Sie selbst in diesen festen Strukturen gearbeitet haben. War das einfach für Sie mehr ein Ausprobieren von einem anderen Entwurf, wie man Musik machen kann? Und es ist eigentlich doch da, wo das Herz schlägt, ist die freie Szene, ist eben das Existenzielle, ist das Risiko, dass man nicht weiß, ob man in 4 Wochen noch wird musizieren können, so?
Ich glaube, die Erfahrung, die ich sammeln durfte in den Institutionen, die waren absolut wertvoll. Und das waren Erfahrungen, die ich in Hamburg gesammelt habe. Das waren Erfahrungen, die ich an der Volksoper in Wien gesammelt habe, aber eben auch als Chef-Associé hier in Paris oder an anderen Institutionen. Das waren absolut wertvolle Erfahrungen, die mich irgendwie als Dirigenten und als künstlerischen Leiter auch haben reifen lassen. Aber es ist schon so, dass natürlich in der freien Szene ein anderer Geist herrscht. Also die Lebendigkeit, die Bedingungslosigkeit, die Liebe für die Musik, der Einsatz, auch dieses Negieren dann, wenn wir zusammenkommen von allen wirtschaftlichen Fragen und diese absolute Konzentration auf die Musik, das ist, muss ich sagen, doch ziemlich einzigartig hier.
Sie beginnen jetzt am 5. Oktober diese zweite Serie, kann man sagen, von Konzerten in der Leisthalle und in der Elbphilharmonie. Und da sind ja doch ordentliche Schwergewichte dann, die folgen werden, die H-Moll-Messe, das Deutsche Requiem. Sind das einfach auch alles große Setzungen, große Statements? Ich weiß, dass Sie mit dem Deutschen Requiem sind Sie auf Tour. Ich glaube, mit der H-Moll-Messe gehen Sie dann auch auf Reisen. Oder sind das einfach wirklich die großen Projekte, die Sie sich vorgenommen haben für die kommende Saison? Und da bekommt Hamburg auch sein Stück von ab.
Ja, das ist eigentlich bei allen Programmen, bei allen Projekten, die ich mache, steht eigentlich jetzt erstmal die Lust auf das Projekt und auf das Repertoire im Vordergrund. Auch die Überlegung, was können wir in dieser Konstellation, Balthasar Neumann Chor, das Ensemble und meine Wenigkeit, möglicherweise an Außergewöhnlichen dazu beitragen, dass das auch außergewöhnliche Konzerte werden. Und das Brahms Requiem gehört, das darf ich sagen, seit 15 Jahren ganz oben auf meine Wunschliste. Ich habe es zuletzt, glaube ich, in Paris dirigiert und mit dem Elbphilharmonieorchester und dem NDR-Chor aufgeführt und es in Wien, nee, in Salzburg aufgeführt, aber eben noch nie mit dem Balthasar Neumann Chor und Ensemble. Und das ist einfach so, dass wenn ich mich sozusagen mit meiner Musikerfamilie diesen Werken nähere, dann geschieht doch so das Außergewöhnliche. Und das ist für mich ganz beglückend zu sehen, mit welche Vorfreude jetzt herrscht und natürlich jetzt gerade eine fast fieberhafte Anspannung, dass wir auch in dieser großen Besetzung zusammen in Corona-Zeiten diese Konzerte durchführen können.
Nun haben Sie ja extrem gut vorgelegt mit der Schöpfung von Haydn in Dortmund vor, wie ist das, 10 Tage her, 2 Wochen her.
Ja.
Ist das jetzt, wo man sagt, okay, wir haben es gezeigt, es geht, es ist halt wahnsinnig mühsam, aber wir können das machen und wir werden das immer wieder so tun, wenn es so sein muss? Oder war das so monströs aufwendig, dass Sie sagen, bei aller Liebe, Kinder, aber das ist so viel verlangt, das können wir nicht immer wieder machen?
Die Frage stellt sich für uns überhaupt nicht. Wir wollen Musik machen, wir müssen Musik machen und meine Mitarbeiterin im Büro in Hamburg und auch ich, wir tun einfach alles dafür, dass das funktioniert. Die Musiker wollen auftreten, sie müssen auftreten und es gibt von unserer Seite sozusagen, wird da auch nicht ein Müh nachgegeben. Die Probleme sind immens. Sind nicht allein die Gesundheitsämter, sondern jetzt auch noch mehr die Ordnungsämter, die dann zum Teil die Genehmigungen der Gesundheitsämter wieder einkassieren. Das sind diese absurden Reisebeschränkungen, die wir hier in Europa haben. Die Quarantäneverordnungen. Wir haben ja für alles sinnvolle Lösungen. Wir gehen in Selbstisolation, wir lassen uns vor Anreise testen, wir lassen uns bei Ankunft zu einem Projekt testen, wir lassen uns nach 2 oder auch 4 Tagen weiter testen. Wir gehen dort, wo wir proben, also in dem Fall auch in Hamburg, wir gehen in die Hotels, wir gehen in die Selbstisolation. Und trotzdem ist es so, dass die Politik das nicht mit uns gemeinsam macht, sondern so wirklich wie so eine Wand vor uns steht und immer wieder neue Hindernisse auftürmt. Und bisweilen ist das schon sehr frustrierend, muss ich sagen.
Herr Hengelbrock, Sie werden ja ein Konzert von dieser ersten Serie, die wir hätten haben sollen, jetzt in der Saison 1920, konnte nicht mehr stattfinden. Das war dieses sehr spannende Programm mit Liszt, Bruckner, Regner und dem Olivier Latry. Das hätte in der Elbphilharmonie sein sollen. Das ist dann schon in diese Corona-Auszeit gefallen. Haben Sie vor, das irgendwann nachzuholen?
Das müssen wir nachholen. Das ist natürlich ganz wichtig, dass wir das nachholen. Auch mit auch Olivier, der ist ja nun sehr gebeutelt gewesen als Titularorganist von Notre Dame. Ist ihm sozusagen das eigene Haus vor den eigenen Augen abgebrannt. Wir beide waren übrigens da, als das passiert ist und standen völlig fassungslos da vor der...
Haben Sie da gestanden? Haben Sie
das gesehen? Vor der brennenden Kathedrale. Das ist ja nun ganz, ganz schrecklich gewesen. Und der wird da natürlich viele Jahre jetzt nicht spielen können. Wir wollen das nachholen, aber wir können das natürlich auch nur dann, erst dann nachholen, wenn wir sozusagen eine Sicherheit haben, dass in den Konzerthäusern, wo es diese großen, schönen Orgeln gibt, wie auch in der Elbphilharmonie, dann auch wirklich so viel Publikum sitzen kann und die Sachen so weit gefestigt wieder sind, dass wir auch dann davon ausgehen können, dass die Konzerte stattfinden. Denn noch ein zweites Mal absagen möchte ich das nicht.
Elbphilharmonie, Stichwort. Nun sind Sie nicht dort gewesen zum Dirigieren, weil das Konzert ausgefallen ist. Haben Sie ein bisschen Heimweh?
Ah, ich komme jetzt nächste Woche, singt ja mein Chor in kleiner Besetzung da in der Elbphilharmonie bei dem Projekt mit Patricia. Und was heißt Heimweh? Also ich bin oft in Hamburg und ich habe mich wahnsinnig auf dieses Konzert mit dem Chor gefreut, aber das kommt wieder. Und die Leishalle ist mir wahnsinnig ans Herz gewachsen in all den Hamburger Jahren. Das ist ein wunderbarer Raum. Ich freue mich auf die Projekte, auch die wir im St. Pauli-Theater machen. Und das ist ja auch Teil unseres Balthasar-Neumann-Konzeptes in Hamburg, dass wir verschiedene Räume bespielen, mit verschiedenen Veranstaltern auch zusammenarbeiten und so ein bisschen uns in die Kanäle der Stadt da einschleusen.
Ja. Und die Leishalle, ich meine, wenn man schon von Heimweh spricht, wahrscheinlich ist die Leishalle dann doch energetisch und biografisch noch einen Ticken mehr Heim als die Elbphilharmonie, weil sie einfach auch mit ihrer Biografie stärker verknüpft ist. Ne?
Wahnsinnig viele Konzerte dirigiert und manches, oder wenn ich vielleicht sagen darf, vieles ist doch auch unglaublich, unglaublich schön gewesen und berührend gelungen. Und dort hat sich sozusagen vielleicht auch, glaube ich, das Publikum formiert, das auch meine Kunst zu schätzen weiß und die es gern haben, dass ich weiterhin in Hamburg bin. Also nein, schönste Sentiments mit der Leishalle und natürlich auch mit der Elbphilharmonie.
Wissen Sie noch, wann Sie das allererste Mal in der Leishalle waren? Da hieß sie sicherlich noch Musikhalle, oder?
Da hieß sie noch Musikhalle und das ist, oh Gott, 30 Jahre her. Das ist ewig her. Ich kann Ihnen das erst. Das müsste ich wirklich nachgucken in den Unterlagen, wann das gemacht
wurde. Sind Sie da gleich dann als Musiker dort gewesen oder haben Sie irgendwie mal von Wilhelmshaven einen Ausflug gemacht mit dem?
Ach so, Sie fragen jetzt noch als nein, ich war als Zuhörer war ich da. Aber das ist noch viel länger. Jetzt fragen Sie nicht, da muss ich irgendwie mal mindestens ein Jahrhundert zurückgehen.
Da sind Sie noch in kurzen Hosen hingegangen.
Ja, wahrscheinlich.
Das war der Elbphilharmonie-Talk mit Thomas Hengelbrock, der am 5. Oktober mit dem Balthasar-Neumann-Ensemble und den Solisten Katharina Conradi Sopran und Jonathan Abernathy Tenor ein reines Mozart-Programm im großen Saal der Leishalle aufführen wird, und zwar gleich zweimal um 18.30 Uhr und um 21 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.